Guten Morgen zunächst einmal auch von mir. Guten Morgen alle, die, ja, die auf Freizeit waren, Herbstferien hatten oder für die ja, auch dieser Sonntag quasi ein Sonntag wie jeder Sonntag ist. Ein ungeteiltes Herz, davon haben wir jetzt schon zweimal gesungen in diesem Gottesdienst und das weist auch auf das Thema hin unseres Predigttextes. Aus dem Prophetenbuch Micha stammt dieser Text für diesen Sonntag heute, Kapitel 6, die Verse 6 bis 8, ein kurzer Abschnitt, der es in sich hat. Der Prophet Micha führt uns in die Zeit 8. Jahrhundert vor Christus. Das ist die Zeit 722 vor Christus, ist das Nordreich Israel von Assyrern überrannt worden. Und die Propheten haben es dann eben auch so gedeutet, als ja, das, was sich das Volk Israel selber zuzurechnen hatte, weil sie ihren Gott verlassen haben. Und Micha ist einer, der hat versucht, noch sozusagen das Blatt zu wenden. Zeitgenosse mit Jesaja haben sie versucht, das Volk aufzurütteln. Und dieser kleine Abschnitt führt uns nun genau hinein in diese, wenn man so will, Fragestellung oder auch Diskussion, die der Prophet mit dem Volk geführt hat über die Frage, wie kann denn unser Glaubensleben an Glaubwürdigkeit gewinnen? Ich lese uns das mal. Wie gesagt, Micha Kapitel 6, es fängt an bei Vers 6. Das Volk fragt, wie können wir dem Herrn, dem großen Gott begegnen? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Nein! Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines. Haltet euch an das Recht. Begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. So lautet die Antwort des Propheten Micha. Glaubwürdig, das ist so das Stichwort. Was ich oben drüber stellen möchte und noch einmal mit dieser Frage einsteigen möchte, die ich schon etwas steil gleich auf uns auch beziehe, nämlich die Frage, wie gewinnt unser Glaubensleben an Glaubwürdigkeit? Der Prophet Micha stand in der Auseinandersetzung mit seinem Volk Israel. Und hat diese Frage offensichtlich aufgebracht und hat gesagt, euer Glaubensleben, das ist nicht glaubwürdig. So wie ihr euren Glauben lebt, kann ich nicht erkennen, dass Gott in eurer Mitte ist, dass Gott in eurer Lebensmitte ist, dass Gott in eurem Herzen ist. Und dann haben sie provokativ gefragt, ja, was verlangt denn Gott von uns? Und dann haben sie es aufgezählt. Was will er denn? Will er alle unsere einjährigen Rinder haben? Ist es das, was uns Glaubwürdigkeit verleihen würde? Will er Tausende von Schafböcken haben, dieser Gott, von dem du da sprichst? Will er Ströme von Olivenöl? Ist es das, was er fordert? Oder redest du so, dass wir unsere ältesten Söhne opfern sollen? Ist Gott dann zufrieden, endlich zufrieden? Oder bist du, Prophet, dann zufrieden, endlich zufrieden? Und im Grunde genommen mit all ihren Antworten, die sie Micha geben, entlarven sie ihre eigene Situation, ihre eigene Unglaubwürdigkeit, ihre Glaubenslosigkeit. Wie gesagt, das ist die Zeit, Mitte des 8. Jahrhunderts, ausgehend des 8. Jahrhunderts, die Zeit dieses Propheten Micha. in der Gott offensichtlich keinen Zugriff mehr auf dieses Volk Israel hatte. Die hatten sich eingerichtet in Israel. Die hatten sich eingerichtet mit ihrem Gott. Und das Fazit, das Micha zieht, das ist ein ganz anderes. Ich habe mal einen Vers herausgegriffen, man kann dann das ganze Kapitel 7 einmal lesen, weil da packt er es noch einmal zusammen und es zeigt, was für ein unbequemer Zeitgenosse Micha seinen Zeitgenossen gegenüber gewesen sein muss, weil er sehr schonungslos die Rücksichtslosigkeit seines Volkes anspricht, schonungslos Missstände aufdeckt und schonungslos auf jegliches Verbrechen hinweist. Ich lese uns das mal. Kapitel 7, 2 heißt es am Anfang, im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenden Menschen mehr, keiner fragt mehr nach Gott. Und er fährt dann fort, einer lauert dem anderen auf und legt ihn herein, so wie der Jäger sein Wild ins Fangnetz treibt. Sie gehen sogar über Leichen, sie haben nur Böses im Sinn und darin sind sie wahre Meister. Die führenden Männer lassen sich bestechen, die Richter sind käuflich und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So arbeiten sie alle Hand in Hand, selbst die Besten und Ehrlichsten. Unter ihnen sind wie Dornhecken, sie richten nur Schaden an. Das ist Originalton Micha. Das ist das, was er gesehen hat, wenn er sein Volk vor Augen hatte. Erschütternd. Er war erschüttert. Gott war erschüttert. Und was mich dann noch erschreckt oder auch erschüttert ist, wenn ich dann noch lese im Buch des Propheten Micha, dass diese Männer und Frauen zu dieser damaligen Zeit zu dem Schluss kamen, kann man nachlesen im Kapitel 2, Vers 7, da hat uns Micha das sozusagen überliefert, was die Leute gesagt haben. Die haben gesagt, kann der Herr wirklich seine Geduld mit uns verlieren? So kennen wir ihn doch gar nicht. Ja, so haben die Leute miteinander gesprochen. Kann der Herr denn wirklich seine Geduld mit uns verlieren? So kennen wir ihn doch gar nicht. Ich habe das mal so für mich übersetzt, dass ich dachte, ja, wie haben sie ihren Gott gekannt? Die Leute in Israel haben offensichtlich nur noch einen lieben Gott gekannt. Anders gesagt, einen harmlosen Gott gekannt. Und dieser harmlose Gott, der ist sozusagen der Boden für all ihre Unbarmherzigkeit dann im Miteinander. Und ich glaube, dass da ein Zusammenhang besteht. Wenn Gott ein harmloser Gott wird, dass wir dann unbarmherzig werden mit unserem Nächsten. Und wenn man das Buch des Propheten Micha einmal liest, so im Zusammenhang, diese 7 Kapitel liest, dann sieht man, was für eine Diskrepanz sich da auftut. Was für ein Widerspruch sich da auftut zwischen religiösem Schein und religiösem Sein. Und das lässt sich nicht kompensieren durch Rinder, Schafe, Öl oder sonstige Opfer. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass ein Volk Gottes in solch einem Widerspruch lebt? Wie kann es sein, dass ein Volk Gottes diesen lebendigen Gott, der so mächtig unter diesem Volk, in diesem Volk gewirkt hat, dass sie diesen lebendigen Gott eingetauscht haben, ausgetauscht haben gegen ein selbstgemachtes Bild von Gott und den lebendigen Glauben in einen selbstgemachten Glauben ausgetauscht haben, sodass am Ende ja ein Gott zurückbleibt, den sie sich zurechtgezimmert haben. Und das ist ihre Maxime, der ihnen maximale Autonomie lässt in ihren Entscheidungen und Entschlüssen. Ein Gott, der mir maximale Autonomie lässt. Das ist das Gottesverständnis gewesen, was der Prophet Micha in Israel vorgefunden hat. Ich frage mich ja auch, und in dieser Woche, so mit dem Reformationstag, darf man ja mal so fragen, oder? So mit Blick auf unsere Gesellschaft, wie wäre das heute, wenn heute der Prophet Micha in Deutschland auftreten würde? Was würde er denn bei uns sehen? Welches Gottesbild würde ihm denn bei uns begegnen? In Deutschland? mal globaler gedacht, oder in der evangelischen Kirche Deutschlands. Gut, man kann das auch ein bisschen persönlicher haben. Was würde er entdecken oder was würde er sehen, sagen, wenn er hier in Obertshausen sich umschauen würde? Oder, ich frage es ganz persönlich mich auch, was würde er sehen? Wie würde dieser Prophet Micha auf mein Glaubensleben reagieren? Und so ein Prophet ist gut darin, Diskrepanzen und Widersprüche zwischen Schein und Sein auszumachen. Die Frage ist ja auch, sehen wir das so, dass wir Propheten brauchen, auch in unseren Tagen? Oder sagen wir, ach, Propheten, klar, das ist was gewesen, 800 Jahre hat es heute im Gottesdienst geheißen, vor Christus, ja, das ist ja lange, lange her, fast 3000 Jahre her, brauchen wir noch Propheten heute? Aber Propheten gab es nicht nur zur Zeit des Alten Testaments, nicht nur zu Zeiten eines Micha oder Jesaja. Propheten gab es auch im Neuen Testament, oder? Und wenn ich es richtig verstehe, dann sind all die Briefe, die wir im Neuen Testament haben, im Grunde genommen nichts anderes als prophetische Briefe. Denn sie decken immer wieder diese Missstände oder diese Widersprüche zwischen Sein und Schein auf. Sie sprechen sie an. Sie decken sie auf, weil sie die abstellen wollen. Und offensichtlich gibt es diese Briefe, weil das eben auch Thema war noch zur Zeit des Neuen Testaments. Und nochmal, so mit dieser Woche, die vor uns liegt, mit dem Reformationstag, gab es nicht da auch vor 500 Jahren Anlass genug, prophetisch das Wort zu erheben? Sollte wirklich unsere Zeit heute, 21. Jahrhundert, 2013, eine Ausnahme bilden? Oder könnte es nicht auch sein, dass es auch in unserem Leben, in unserem Deutschland, in unserer evangelischen Kirche Tendenzen gibt, wo Gott zum Glücksbringer geworden ist, um nicht zu sagen, zum Glücksbringer degradiert worden ist und zum lieben Gott verniedlicht worden ist, von dem es heißt, kann der Herr wirklich seine Geduld mit uns verlieren? So kennen wir ihn doch gar nicht. Micha erhebt das Wort. Micha erhebt das Wort, weil Gott will, dass sein Volk wieder aus diesem Widerspruch herausfindet. Vielmehr noch, dass sein Volk wieder an Glaubwürdigkeit gewinnt. Dass das Glaubensleben des Volkes Gottes wieder an Glaubwürdigkeit gelingt. Wie kann das gelingen? Und da gibt Micha in diesem kurzen Text hier drei Hinweise. Drei Hinweise, von denen er sagt, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Und dann ruft er das wieder in Erinnerung. Der erste Punkt, den er erwähnt, das sind die Gebote, haben wir hier. Da heißt es nämlich, er fordert von euch nur eines. Haltet euch an das Recht. Haltet euch an das Recht. Anders gesagt, er spricht von den Geboten Gottes, wenn man so will, von den 10 Geboten Gottes, die erstmals am Berg Sinai, dem Bundesberg, erwähnt werden und zur Grundlage werden des Bundes Gottes mit seinem Volk, mit seinem Bundesvolk. Und diese 10 Gebote darf man auch wieder in dieser Woche natürlich besonders mal hervortun. Das sind auch die Gebote, die Luther vorne angestellt hat, als er sozusagen als Prophet seiner Zeit das Wort erhoben hat. Ich habe uns das nochmal mitgebracht in der netten Ausgabe. Martin Luther, der kleine Katechismus. Vielleicht nicht mehr die Sprache, die wir heute sprechen, wobei das ja Luthers Hauptanliegen war, dass er wirklich die Sprache seines Volkes sprach. Vielleicht kommt ja noch mal einer auf die Idee, das auch mal wieder in die Sprache unserer Zeit zu übersetzen. Aber wenn man mal die Sprachbarriere überwunden hat, dann wird man feststellen, wie aktuell das ist. Und warum ist das aktuell? Dieser kleine Katechismus, von dem Luther sagte, der gehört in jeden Haushalt. Der gehört in jeden Haushalt. Wenn überhaupt sich etwas verändern soll in unserem Land, in unserer Kirche, in unserem Leben, dann brauchst du ein kleines Büchlein, so eine kleine Handreichung. Und wenn wir die aufschlagen, werden wir entdecken, dass Luther genau da ansetzt, wo auch der Prophet Micha ansetzt, nämlich indem er sagt, es ist doch so einfach, was Gott von euch fordert. Nur eines, haltet euch an das Recht. Und deshalb setzt Luther die 10 Gebote ganz an den Anfang dieses Büchleins. 10 Gebote, von denen er sagt, in der Vorrede, die kann man auch in diesem Büchlein nachreden, sagt er auch gleich, wer in der Gesellschaft welches Gebot sich besonders beherzigen muss, ist sehr interessant nachzulesen. Guter Lesestoff. Kann man also hier, das ist eine schöne Ausgabe, der Verlag heißt Anaconda Verlag, also das kann man sich vielleicht merken, ja. Anaconda Verlag, der kleine Katechismus, da kriegt man diese schöne Ausgabe hier. Und ich bin davon überzeugt, dass die zehn Gebote, das stellt das Grundwissen dar einer christlichen Gesellschaft. Wenn diese 10 Gebote aus dem Blick kommen, dann ist auch alles, was an Grundlage für einen christlichen Staat nötig ist, ist sozusagen zwischen den Fingern zerronnen. Und noch etwas, diese 10 Gebote, das ist für mich was völlig anderes als das, was immer wieder gesagt wird, wir brauchen eine Wertediskussion. Und dann wird über Werte gesprochen. Und was sind das für Werte? Ja, das sind so die beliebten Werte Freiheit, ja, so einer ganz großen Werte Deutschlands. Aber die 10 Gebote, Deutschland, oder ich sag's mal so pointierter, Deutschland braucht keine Werte, Deutschland braucht 10 Gebote. Das ist was anderes. Werte, die stellen immer so einen allgemeinen Konsens dar. Die Gebote nicht unbedingt. Wenn wir drüber nachdenken, werden wir feststellen, die Gebote, das ist manchmal sehr sperrig. Da stimmen nicht alle zu. Und auch so ein Prophet hat nicht nur Zustimmung bekommen. Luther nicht in seiner Zeit, Micha nicht in seiner Zeit und auch wer heute seine Stimme im Sinne dieser Propheten, im Sinne Gottes erhebt, wird nicht nur Zustimmung bekommen. Aber ist die Frage, wollen wir als Gemeinde auch, wollen wir Zustimmung oder wollen wir unser Leben auf das Fundament Gottes bauen? Ich glaube, es gibt keinen Gott ohne Gebote. Und wenn ich Jesus anschaue, hat er das auch bestätigt. Man kann nochmal die Bergpredigt rauf und runter lesen, wird feststellen, Jesus hat die Gebote an vielen Stellen noch pointierter gefasst, um nicht zu sagen verschärft. Und natürlich sind die herausfordernd. Natürlich kommen wir dann an unsere Grenzen. Natürlich. Deshalb gibt Gott ja diese Gebote, weil er uns schützen will, voreinander schützen muss. Und diese Gebote machen sichtbar und deutlich, was in unserem Herzen so los ist und wes Geistes Kind wir sind. Natürlich. Wir waren vor 2 Wochen, war ich mit den Pfarrkollegen hier aus dem Dekanat, waren wir in Wien gewesen. Wir haben uns das evangelische Wien angeschaut, aber auch einen Abstecher zu UNO gemacht. Die UNO hatte auch so eines ihrer Behörden. Da ist die Atomenergiebehörde in Wien, der UNO, und auch das Flüchtlingskommissariat ist dort. Und wir haben da eine Führung bekommen, eine Dame aus der Ukraine, die uns da durch das Gebäude geführt hat und manches erklärt hat. Und am Ende dieser Führung, das war ganz witzig, hat sie gesagt, ja, Sie sind doch alles hier evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer, sie hätte auch mal eine Frage. Und dachte, na, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann sagte sie so, ich würde mal gern wissen, gibt es denn eigentlich bei den Evangelischen auch sowas wie eine Beichte? Ja, fragen Sie mal, Pfarrer, gibt es denn bei euch auch sowas wie eine Beichte? Ist also spannende Frage, ja. Wenn man den kleinen Katechismus zur Hand hat, ja, kann man sagen, ah ja, der Martin Luther hat das auch da drin, ja, also kommt auch vor. Ist ja logisch auch, ja, wenn man die 10 Gebote propagiert, dann ist das auch ganz gut. Also das ging bei Luther ein bisschen komisch, vom Amt der Schlüssel und der Beichte. Aber das steht auch da drin. Natürlich haben wir Evangelischen das, vielleicht haben wir es wieder vergessen. Manche Stellen denken, wir brauchen das nicht oder wie auch immer. Die Einzelbeichte, auch die Ohrenbeichte, wie auch immer. Klar brauchen wir das, klar gibt es das auch im evangelischen Raum. Sündenbekenntnis und Gnadenzuspruch hat doch auch Platz in unseren Gottesdiensten in der einen oder anderen Form. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, den der Prophet anspricht. Er sagt nicht nur, er braucht Gebote, um wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, sondern der zweite Punkt ist, dass er sagt, ihr braucht Güte. Begegnet anderen mit Güte. Sagt er, vergesst das mit diesen ganzen Opferdingern. Güte, das ist das Gebot der Stunde. Es ist auch das eine, einen gütigen Gott haben zu wollen und selbst anderen gegenüber gütig zu sein. Gütig ist vielleicht so ein bisschen ein älteres Wort, nachsichtig könnte man auch sagen. Und unser Leben wird da an Glaubwürdigkeit gewinnen, auch nicht länger zwischen Schein und Sein hängen, wenn wir gütiger werden. Jesus selbst sagt mal so, Lukas 6, 35, ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Das ist das, was Micha sieht. Er sagt, begegnet doch einander mit Güte. Was wäre das für ein Volk Israels, wenn sichtbar würde, die Güte Gottes wird dort auch gelebt. Und alle Unbarmherzigkeit, aller Geiz, alle Trägheit verbannt aus den Herzen. Die Misere der Micha-Zeit war auch eine Herzensmisere. Man könnte sagen, die waren herzkrank. Da war Lieblosigkeit und Herzenskälte, es brauchte Heilung. Jesus ist gekommen, unsere Herzen zu heilen. Ich habe immer wieder zwei alte Menschen vor Augen, die so voller Güte waren. Denen bin ich in meinem Studium als junger Theologe begegnet. Wilhelm und Reinhilde Feller. Die waren in Marburg zu Hause. Wilhelm Feller war über viele Jahre Gefängnisseelsorger gewesen in meiner Heimatstadt Butzbach. Er hatte die Abgründe des Lebens gesehen, aber er war von Jesus her geprägt, ein Mann der Güte, seine Frau, eine Frau der Güte. Ich habe die nie im Zorn gesehen, die waren auch nie auf sich bedacht. Und im hohen Alter, die waren schon weit über 75, haben die uns Studenten in ihr Zuhause eingeladen und haben sich unserer Sorgen und Nöte angenommen, auch unserer Sünden und unserer Nachlässigkeiten, mit uns die Bibel gelesen, für uns gebetet. Und sie hatten nur einen Wunsch, uns näher wieder ans Herz Gottes zu führen. Und das war alles so voller Güte. Manchmal sagen wir so, meine Güte. Ja, darum geht es. Meine Güte. Spür ich die? Habe ich die? Jesus sagt, wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel ist. Begegnet einander mit Güte. Der Prophet Micha gehört jetzt nicht zu den erfolgreichsten der Propheten. Da gab es andere, die waren erfolgreicher. Zum Beispiel der Prophet Jona. Da hat auch die Menschen seiner Zeit in Ninive auf diese Widersprüchlichkeit angesprochen. Er hat ihnen aber auch von diesem gütigen Gott gepredigt. Und der Regierungschef damals von Ninive muss ein guter Mann gewesen sein. Er hat seine Bevölkerung aufgerufen. In Jona 3, Vers 8 heißt es, Menschen und Tiere sollen Trauertücher tragen und laut zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Das war doch mal ein Regierungsprogramm. Und das war aber Ninive. Für Israel war das sozusagen Ausland. Kommt immer wieder vor, auch bei Jesus, ja, dass er feststellen muss, da sind oftmals die, die nicht zum Volk Gottes gehören, näher dran an dem gütigen Gott, als die, die zum Volk Gottes gehören. Gebote, Güte. Und einen dritten Punkt noch, den Micha hier erwähnt. Am Ende von diesem Vers 8 sagt er, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. kann das auch wieder so sehen. Ja, wenn ich die Zeit Michas anschaue, kann man sagen, in dem Maße, in dem ich Ehrfurcht vor Gott verliere, verliere ich auch Ehrfurcht vor meinen Mitmenschen, vor dem Leben überhaupt. Das geht Hand in Hand. Ehrfurcht vor Gott heißt für mich auch, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dann bin ich da immer noch sehr, sehr vorsichtig. Die Bibel, das ist, manchmal sage ich das auch den Konfirmanden, das ist ein gefährliches Buch. Ja, es ist so ein bisschen wie Röntgenstrahlen. Ja, da eigentlich, ja, wenn man beim Arzt ist und muss geröntgt werden, ist schon mal aufgefallen, da bleibt keiner mit dir drin beim Röntgen. Die gehen alle raus, die Arzthelferin oder wer da sonst zuständig ist. Das sind Röntgenstrahlen, ja, muss man aufpassen. Die durchleuchten dich. Und das ist für mich auch die Ehrfurcht, die ich habe vor diesem Buch. Ich sage, das stellt mich bloß, das stellt mich in Frage. Das stellt mich vor diesen unbestechlichen Richter. Und wenn Angelika Haberstroh zu Beginn des Gottesdienstes gesagt hat, sie hat selber darunter gelitten, dass sie in den letzten Tagen, weil so viele Umbrüche waren in ihrem Leben, im Familienleben, dass sie nicht mehr diesen Zugang so hatte, ja, dann macht sie auch darauf aufmerksam, wie wichtig das ist. Manchmal so wichtig eben, wie wenn wir eben einen Knochen gebrochen haben, dass wir dann auch eben geröntgt werden, damit man sehen kann, wie ist die Lage der Dinge und was muss gerichtet werden, damit es wieder heil werden kann. Wir brauchen das. Nicht nur, wenn die Knochen gebrochen sind. Wie gesagt, auch im übertragenen Sinne. Ich tue mich schwer mit Menschen, die meinen, sie hätten Gott in der Tasche, sie wüssten genau, was da drin steht und was davon noch gültig ist und was nicht. Ich will da genauer hinschauen. Die Männer und Frauen zur Zeit eines Michas, ja, was haben die gedacht? Die haben gedacht, doch dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist doch ganz auf unserer Seite, das ist doch der Garant für unsere guten Geschäfte, unsere gute Gesundheit und unser gutes Gelingen. Ich nenne solch einen Gott einen Hosentaschengott. Ja, das ist so eine Art Handy. Kann ich an- und abschalten, diesen Gott, den kann ich in die Tasche stecken und je nach Belieben auf laut oder leise stellen, immer griffbereit, immer zur Hand, wenn ich meine, dass ich ihn brauche. Aber Gott ist kein Handy. Ich will hier etwas plakativ sagen, Gott ist ein Hurricane. Übrigens habe ich die Woche mal nachgeschaut, was Hurricane heißt. Das ist der Gott des Windes. Und der reißt einen dann auch mit. Ja, das ist was anderes als ein Hosentaschengott. Der Gott der Bibel, von dem ich da lese und von dem ein Micha gesprochen hat. Ehrfurcht vor Gott. Gott des Windes, ja, so wird auch der Heilige Geist beschrieben. Gott selbst als ein Gott des Windes. Und die Jünger Jesu, wenn sie Jesus auf dem Boot erlebt haben, wie er einen gewaltigen Sturm gestillt hatte, waren auch sie entsetzt und erstaunt und fragten sich untereinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, wenn er es befiehlt. Drei Dinge sind es, von denen Micha sagt, die werden euch Glaubwürdigkeit zurückgeben. Die werden euer Glaubensleben wieder glaubwürdig machen. Das sind die Gebote. Kleiner Katechismus. Vielleicht nehmen wir ihn die Woche mal in die Hand. Gibt es bestimmt auch online. Es ist die Güte, von der wir leben und die auch unser Leben, auch unser Miteinander prägt, wenn Christus in unseren Herzen wohnt. Und es ist die Gottesfurcht, die uns immer noch wieder sozusagen, ja, in Ehrfurcht erstarren lässt, wenn wir dieses Buch, das Martin Luther übrigens auch als Erster in diese Volkssprache übersetzt hat, wenn wir dieses Buch aufschlagen. Wenn Gebote, Güte und Gottesfurcht in unserem Leben Raum haben, dann wird auch unser Glaubensleben an Glaubwürdigkeit gewinnen. Dann werden wir als Gemeinde an Glaubwürdigkeit gewinnen und auch unser Land glaubwürdig sein. Beten wir darum, ringen wir darum, dass Gott uns Zeiten und Räume schenkt, der Umkehr, reumütig zu sein, Unrecht zu bekennen, Unbarmherzigkeit zu bekennen, Untreue zu bekennen. Vielleicht ist gerade diese Woche um den Reformationstag so eine Woche, die uns besondererweise einlädt, Gott zu suchen. Amen.